Und wieder sucht die italienische Marine im Mittelmeer nach Überlebenden. Möglicherweise sind rund 700 Menschen vor der Küste Libyens ertrunken. Erschütternde Bilder haben uns die ganze Woche schon begleitet. Die Vereinten Nationen sprechen heute von einer Grausamkeit, die es bisher noch nicht gab. Wenn sich diese Zahlen bestätigen, wäre es nach UN-Angaben das schlimmste Massensterben, das jemals im Mittelmeer gesehen wurde. Willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Das sind dramatische Nachrichten und Bilder aus dem Mittelmeer. Im Studio begrüße ich Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier. Guten Abend, Herr Steinmeier.
Guten Abend, Herr Deppner.
Herr Steinmeier, zunächst zu dieser neuen Katastrophe, menschlichen Katastrophe im Mittelmeer. 700 Tote werden befürchtet. Jede Woche kommen derartige Meldungen mittlerweile. Hat hier die europäische, hat hier auch vielleicht die internationale Politik, auch die deutsche Politik in der Nahostfrage und in der Flüchtlingsfrage nicht vollkommen versagt?
Man kann überhaupt nicht zufrieden sein mit den bisherigen Erfolgen der Europäischen Union auf die Migrationsströme Einfluss zu nehmen. Aber sie haben eben, das muss man gerechterweise sagen, auch völlig unterschiedliche Ursachen. Keine Frage ist, dass das, was wir heute erneut im Mittelmeer beobachtet haben, das ist eine weitere Tragödie. Die Bilder sind unerträglich. Die Leiden, die die Menschen dort ertragen, bevor sie aufs Schiff gehen, schon unvorstellbar. Das Risiko, dann mit Schiffen schlechtester Qualität sich auf die Reise zu begeben, ist kaum vorstellbar. Ich glaube, hier, was die Flüchtlingswege insbesondere über Libyen angeht, hilft auch nichts, dass wir neu über Frontex diskutieren oder über mehr polizeiliche Präsenz im Mittelmeer. Das mag alles notwendig sein, aber ich glaube, es sind zwei Dinge, die wir tun müssen. Das erste, wir müssen versuchen, mehr Stabilität nach Libyen zu bringen. Das heißt, zu versuchen, doch noch eine Regierung der nationalen Einheit zustande zu kriegen in Libyen. Nur stabile Verhältnisse dort werden auch verhindern, dass Libyen weiterhin von den Schleppern und Schlepperorganisationen benutzt wird. Und wir müssen den Schlepperorganisationen das Handwerk legen. Das wird nur gehen in internationaler Kooperation.
Aber lange kann es eigentlich nicht mehr dauern.
Es kann dort nicht mehr lange dauern. Wir haben jetzt auf dem G7-Gipfel vergangene Woche in Lübeck auch deshalb darüber gesprochen, dass wir hier eine konzertierte Allianz brauchen, um den Schlepperorganisationen das Handwerk zu legen. Aber richten wir das Auge auf den Mittleren Osten, auf den Konfliktherd Syrien etwa. Die Ereignisse haben dazu geführt, dass 10 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Und hier, finde ich, steht Deutschland ganz gut da. Über 100.000 haben inzwischen Aufnahmen in Deutschland gefunden.
Darüber reden wir gleich weiter.
Danke.
Mehr zu dieser Katastrophe heute im Weltspiegel und in einem Brennpunkt um 21.45 Uhr. Die Bilder von diesem fürchterlichen Unglück zeigen die ganze Grausamkeit der Konflikte und die Verzweiflung der Menschen im Nahen Osten. Auch deshalb können uns diese Konfliktherde wie Syrien, Libyen und Irak nicht unberührt lassen. Sie sind eine Bedrohung für den Frieden in der ganzen Welt, ein Machtkampf um Einfluss zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Es kämpfen Sunniten gegen Schiiten. Und beide Religionsgruppen leben auch bei uns. Und die Deutschen? Haben wir einen außenpolitischen Fahrplan für den Nahen Osten? Michael Stempfle.
Aktham Abbasid, geboren in Syrien. Seit seinem Studium lebt er in Berlin. Er ist Muslim, genauer gesagt Sunnit. Und Mehdi Charour. Er ist im Libanon geboren und lebt ebenfalls in Berlin. Auch er ist Muslim, allerdings gehört er einer anderen Glaubensrichtung an. Er ist Schiit. Aus ihrer alten Heimat, der arabischen Welt, hören die beiden seit Jahren erschreckende Nachrichten. Die politischen Konflikte werden immer stärker religiös begründet. Inzwischen kämpfen dort Sunniten gegen Schiiten. Zunächst treffen wir Mehdi Charour. Er setzt sich dafür ein, dass junge Muslime in Deutschland eine akademische Ausbildung machen, sich gut integrieren. Doch in den letzten Jahren tauchten auch Menschen auf, die ultrareligiös sind und seine Arbeit erschwerten.
Ja, es gibt natürlich immer wieder den Versuch, diesen Konflikt auch hierher zu tragen. Diese Menschen versuchen, ihren Hass zu verbreiten, versuchen, ihre Ideologie zu verbreiten. Und wir haben nicht umsonst einige Jugendliche, die von Deutschland nach Syrien gefahren sind, und an Seite der radikalen Gruppen in Syrien kämpfen will.
Warum bringt der Krieg auch den religiösen Fanatismus mit sich? Diese Frage beschäftigt auch Aktam Abbasid. Mit seinem Verein sammelt er Geld für humanitäre Zwecke, etwa um in Syrien Schulen zu bauen. Und doch muss er befürchten, dass die Gebäude wieder zerstört werden. Längst handelt es sich nicht mehr nur um einen Bürgerkrieg. Längst haben sich andere Staaten eingemischt, so Abbasid, und die bittere Not der Menschen vor Ort ausgenutzt.
Erst kommt das Fressen, das dann die Moral. Die Menschen brauchten Unterstützung, brauchen Geld, finanzielle für Essen, für Medikamente, für alles. Ja? Und da kamen halt diejenigen, die für Bewaffnung waren und hatten auch Millionen.
Assad und die Aufständischen rüsteten immer mehr auf, der Krieg immer brutaler. Und was macht Deutschland? Eine klare Linie ist nicht zu erkennen.
Zu Beginn war es ganz einfach so, dass man sehr, sehr optimistisch war hier in Deutschland, dass das Assad-Regime nur noch kurze Zeit hat. Deswegen wurde die Opposition unterstützt, allerdings ohne den bewaffneten Aufstand zu unterstützen. Und das war von Anfang an eine sehr inkonsequente Politik. Die führt mittlerweile dazu, dass die Bundesrepublik eigentlich ganz froh ist, dass das Assad-Regime noch besteht.
Umso mehr greifen andere Länder in die Konflikte ein. Die großen Strippenzieher, der Iran, die schiitische Macht, und Saudi-Arabien, die sunnitische Macht und Verbündeter der USA. Das trifft jetzt auch den Jemen. Saudi-Arabien setzt hier sogar seine Luftwaffe ein, mit fatalen Folgen. Genau solche Aktionen können dafür sorgen, dass Terroristen mehr Zulauf bekommen und in Europa Anschläge planen, wie zuletzt in Paris.
Gerade die letzten Aktionen der Saudis im Jemen, die ich für vollkommen inakzeptabel halte, zeigen, dass Saudi-Arabien ein höchst problematischer Verbündeter ist.
Ein Partner auch von Deutschland. Doch wieder ist die Bundesregierung zurückhaltend. Zu zurückhaltend?
Mehr Engagement ist notwendig und eine eigene Meinung und nicht Mitläufer sein.
Sie müssen da mehr Druck ausüben, mehr dafür tun, dass wirklich Krieg beendet wird.
Egal ob Sunnit oder Schiit. Viele sagen, Deutschland muss handeln, auch im eigenen Interesse.
Herr Steinmeier, Sie haben vorhin erwähnt, Syrien, das Flüchtlingsdrama da, die Situation. Haben die Europäer, haben die Amerikaner die Stärke Assads unterschätzt?
Ich bin mir nicht sicher, ob von Anfang an die richtige Analyse über die Ursachen dieses Konfliktes vorgelegen hat. Man hat, glaube ich, die Syrien-Ereignisse vor 5 Jahren zu sehr verglichen mit den Ereignissen in Tunesien und Ägypten. In der Tat war es von vornherein so etwas wie ein Stellvertreterkrieg zwischen Schiiten und Sunniten, in denen die Golfländer auf der einen Seite und der Iran auf der anderen Seite engagiert waren. Das hat den Konflikt so unüberschaubar gemacht, das hat aber auch die Lage der Opposition so schwach sein lassen, wie sie gegenwärtig ist. Ich glaube, wir müssen versuchen, vom Irak ausgehend zunächst mal ISIS, den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu nehmen. Das scheint im Irak vorsichtig zu gelingen und dann muss man sich der politischen Lösung in Syrien zuwenden.
Ich komme jetzt noch mal auf den Jemen. Haben Sie auch gerade in dem Film gesehen, ein weiteres großes Konfliktfeld. Wir fliegen Staatsbürger aus. Haben Sie noch Hoffnungen auf einen Vermittlungsversuch?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Jemen-Konflikt ebenso beweisen wird wie viele andere, dass nur militärische Lösungen am Ende nicht taugen. Und die Luftangriffe halten jetzt seit 2 Wochen an. Das kommt zu einem gewissen Ende, zu einer gewissen Erschöpfung. Und deshalb bin ich mir sicher, wir werden zurückkommen müssen auf politische Lösungen. Und die werden nur gefunden, indem man die Konfliktparteien zusammenführt. Dazu brauchen wir ein generelles Einverständnis zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und deshalb war mein Staatssekretär diese Woche auch in der Region, in den beiden Ländern unterwegs, um zu sondieren, ob die Möglichkeiten dahin bestehen.
Sehen Sie da Hoffnung?
Ich glaube, Hoffnung habe ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Aber mit Blick auf die Lage am Boden dort, die sich für die bisherige Regierung Hadi und den Präsidenten, den gewählten Präsidenten, muss man sagen, ja weiter verschlechtert, hoffe ich, dass Einsicht entstehen wird im Verlaufe der Zeit, dass wir eine solche internationale Konferenz haben müssen. Finde sie im Oman oder anderswo auf der Welt statt. Wir brauchen sie jedenfalls.
Herr Steinmeier, wir liefern Waffen an Saudi-Arabien. Müssen wir diese Waffenlieferungen jetzt nicht auch überdenken angesichts dieser Auseinandersetzungen dort?
Ich glaube, wir müssen uns von einigen Stereotypen mal verabschieden. Die Lage ist doch in der Tat genau umgekehrt. Wir werden von Saudi-Arabien dafür kritisiert, dass wir nicht genügend und im Vergleich zu anderen europäischen Staaten nicht vergleichbar an der militärischen Ausrüstung Saudi-Arabiens teilhaben. Wir tun das mit Bedacht und mit Zurückhaltung und mit Blick auf Waffensysteme, die möglichst nicht zur innerstaatlichen Aufstandsbekämpfung eingesetzt werden können. Aber mit dem Blick auf die Region sehen wir eben auch, dass sich die Gesamtregion, ich würde fast sagen rund um Israel, in ein Spannungsgebiet entwickelt. Und insofern müssen wir uns noch mehr Rücksicht, noch mehr Vorsichtigkeit auferlegen.
Schönen Dank bis hierhin. Wir reden gleich weiter.
Danke.
Sind wir wieder eine außenpolitische Macht? Oder zögert Deutschland aus historischen Gründen, diese Rolle einzunehmen? Anfang des Jahres forderten Bundespräsident Gauck, Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen, Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Ein schwieriges, ein durchaus umstrittenes Unterfangen. Über die Suche nach Deutschlands neuer außenpolitischer Rolle, Arndt Henze.
Sie sind die neue Speerspitze. Die Panzergrenadiere aus Marienberg gehören zur superschnellen NATO-Eingreiftruppe, sollen unter deutscher Führung den Polen und Balten die Angst vor einer russischen Aggression nehmen. Führung übernehmen, das will die Verteidigungsministerin auch im Nordirak. Seit Januar bildet dort die Bundeswehr kurdische Peschmerga für den Kampf gegen die IS-Terrormilizen aus. Ein Einsatz hart am Rande des verfassungsrechtlich Erlaubten. Doch Deutschland werde als Macht in der Mitte Europas gebraucht, sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Weil die Europäische Union als Ganzes versage, müsse Berlin seine Vormachtrolle akzeptieren.
Deutschland hat in den letzten 20, 30 Jahren die komfortable Position gewählt, von hinten heraus zu führen. Das ist inzwischen nicht mehr so ohne weiteres möglich, weil das große Gewicht der Bundesrepublik in Europa für alle sichtbar ist. Das heißt, wir sind gefordert, auch uns zu zeigen.
Machtgefühle wird der deutsche Außenminister dabei allerdings kaum empfinden. Unermüdlich versucht er zum Beispiel, die streitenden Parteien im Ukraine-Konflikt an einen Tisch zu bringen. Doch immer wieder hält kaum den nächsten Tag, was in langen Nächten ausgehandelt wurde. Und so lesen sich die Berichte der OSZE über die zahllosen Verletzungen der Waffenruhe auch wie eine Fieberkurve der Ohnmacht, die Krise in den Griff zu bekommen. Und dennoch, mehr diplomatisches Engagement, das befürworten 85% der Bundesbürger in einer Umfrage. Militäreinsätze unterstützen dagegen gerade einmal 13%, 82% sind skeptisch oder ablehnend. Insgesamt sitzt das Misstrauen tief. Nur eine Minderheit von 34% will mehr internationale Verantwortung für Deutschland, 62% plädieren für Zurückhaltung. Auf die Straße treibt das freilich nur wenige. Die Friedensmärsche zu Ostern, ein Schatten früherer Massenproteste. Doch mit einem kompromisslosen Nein zu Militäreinsätzen punktet vor allem die Linkspartei.
Es gibt ja einen Grund dafür, dass Deutschland gleich zweimal im letzten Jahrhundert aggressiv Verderben über die ganze Welt gebracht hat. Und ich befürchte, wenn es jetzt wieder eine neue Machtkultur in Deutschland gibt, die auch militärisch gedacht wird, dass wir Deutschen vielleicht sehr anfällig für genau solche Strukturen sind, wie es im letzten Jahrhundert gegeben hat.
Von Deutschlands Partnern wird der Verweis auf die Vergangenheit allerdings zunehmend als Ausrede gesehen. Jedes Land muss sich nach seinen Fähigkeiten engagieren. Deutschland ist nun mal am größten in Europa und muss deshalb gerade wegen seiner Geschichte auch die größte Verantwortung übernehmen. Dies umso mehr, als sich die USA zunehmend nach Asien orientieren und von Europa erwarten, dass es seine Probleme selber anpackt. Für die Berliner Büroleiterin der New York Times eine doppelte Bewährungsprobe.
Also es ist eine Art Reifeprüfung für beide auf verschiedenem Niveau. Für die USA geht es darum, sich mit dem Aufstieg Chinas auseinanderzusetzen. Und für Deutschland geht es darum, also wie bewahrt man eine europäische Rolle mit europäischen Partnern, auch wenn man also eigentlich also sich ein bisschen von Europa abhebt.
Und so richten sich von vielen Seiten Erwartungen an das erstarkte Deutschland, vielleicht gerade wegen seinem gebrochenen Verhältnis zur Macht.
Herr Steinmeier, macht Deutschland wieder Machtpolitik?
Wir sind gefordert, auch wenn wir keine eigene Machtpolitik machen wollen. Nur die Welt verändert sich. Wir wissen, dass 1990, und wir haben davon profitiert, eine alte Wertordnung zugrunde gegangen ist. Die alte Zweiteilung der Welt zwischen Ost und West besteht nicht mehr. Eine neue Ordnung ist nicht an die Stelle getreten. Und das ist ein Teil der Ursachen dafür, dass wir Turbulenzen überall auf der Welt erleben zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
Die Bevölkerung sieht es etwas kritischer. Wie wollen Sie sie mitnehmen?
Es ist auch Aufgabe einer Regierung zu sagen, die Haltung, wir machen jetzt die große Schweiz inmitten der Europäischen Union, ist keine taugliche Haltung. Wir sehen ja, dass die Konflikte uns erreichen, schon darüber, dass viele junge Menschen von uns in diese Konfliktregionen gehen. Und deshalb müssen wir helfen, mit unterschiedlichen Möglichkeiten möglichst frühzeitig solche Konflikte zu regulieren, möglichst dazu beizutragen, dass sie gar nicht erst entstehen.
Kommen wir zu einem Konflikt hier in Europa, in dem Deutschland eine wichtige Rolle spielt, eine Vermittlerrolle vielleicht, die Ukraine. Haben Sie eigentlich noch Hoffnung, dass das Minsker Abkommen beibehalten wird, durchgeführt werden kann? Mittlerweile gibt es Attentate auf prorussische Journalisten.
Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, würde ich nicht mit diesem Einsatz an Zeit und Aufwand daran arbeiten. Ich glaube, gerechterweise muss man erstens sagen, wir können nicht zufrieden sein mit der Umsetzung, aber zweitens auch sagen, die Zustände heute sind nicht mehr ganz so dramatisch, wie sie etwa noch vor 3 Monaten waren.
Sie haben immer gesagt, eine Lösung geht nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland. Nun will Putin die Separatistenrepubliken anerkennen. Erschwert das nicht das Ganze?
Das würde es immens erschweren. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass das, was wir da gehört haben, nicht der Wahrheit entspricht, sondern Putins Äußerung ist offiziell nach wie vor die gültige, dass die Einheit der Ukraine erhalten bleiben soll. Auf der Grundlage ist die Minsker Vereinbarung geschrieben und verhandelt worden.
Herr Steinmeier, wenn Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen will, auch in der Politik, gehört dann nicht zu dieser Verantwortung auch, dass die Bundesregierung das Massaker an dem Osmanischen Reich, des Osmanischen Reiches an den Armeniern als das bezeichnet, was es war, nach aller Ansicht Völkermord?
Ja, Verantwortung heißt eben, Verantwortlichkeit nicht auf einen einzigen Begriff zu reduzieren. Die Ereignisse von damals sind eine große Tragödie. Hunderttausende, Millionen haben ihr Menschen, ihr Leben dabei verloren und keine Frage. Und ich verstehe, dass es eine Erwartung gibt, all das, was sich kaum in Sprache ausdrücken lässt, in einem einzigen Begriff zusammenzufassen. Nur, wir müssen über den Tag des Gedenkens hinausdenken. Und was wir wollen, ist die Türkei und Armenien in ein Gespräch zur Aufarbeitung des Geschehens von damals miteinander zu bringen. Und deshalb gehen wir nicht den einfachen Weg.
Der Papst hat es gesagt, die Franzosen haben es gesagt, die Holländer. Nehmen wir vielleicht zu viel Rücksicht auf den NATO-Partner Türkei?
Ja, das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Der Papst steht nicht in der politischen Verantwortung, in der stehen und diejenigen, die es gegenwärtig öffentlich in Zeitungen schreiben, auch nicht. Wir haben darauf zu achten und nicht aus falscher Rücksicht gegenüber der Türkei, sondern dass die notwendige Aufarbeitung im Interesse Armeniens und seiner Geschichte nicht in Frage und verunmöglicht wird. Und deshalb tue ich mich in der Tat etwas schwerer als diejenigen, die leichtfertig sagen und leichthändig sagen, lasst es uns doch so machen wie andere und das andere wird sich schon ergeben.
Frank-Walter Steinmeier, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke.
Und das Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Das war's für heute. Das war's für mich an dieser Stelle. Vielen Dank für Ihr Interesse und ich danke dem wunderbaren Team hier im Studio. Bleiben Sie.
Das war's natürlich noch nicht, lieber Uli. So ganz lassen wir dich nicht gehen, ohne Abschiedsgrüße.
Dankeschön. Und den sehen wir nächsten Sonntag wieder. Reinhard Becker, Dankeschön. Es hat unheimlich Spaß gemacht. Das